Servus miteinander. Eine frische Folge Mir san 4 am Mittwochvormittag mit Torben. Servus.
Servus, hallo.
Und mit Kerry, hallo.
Guten Morgen.
Um 11.38 Uhr kann man gerade noch so guten Morgen wünschen. Lass ich durchgehen. Wir blicken heute natürlich ein bisschen zurück auf die Länderspielpause mit einem besonderen Blick auf die Bayern. Schauen dann aber auch schon voraus. Samstag ein Gast zu Freiburg. In Freiburg zu Gast und am Dienstag ja schon ein ganz, ganz wichtiges Champions-League-Spiel bei Real Madrid. Freuen wir uns alle drauf, sprechen wir ausführlich drüber. Und dann gab es auch noch eine Verkündung der Bayern, dass ein ganz prominenter Name nach Saisonende geht. Folge 44, auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern-Podcast von Sky Sport.
Ich habe es gesagt, kurzer Blick auf die Länderspielpause. Kerry, du warst für uns auch im Einsatz als DFB-Reporter. So ein bisschen allgemein, wie würdest du die beiden Spiele einordnen? Zwei Siege gegen die Schweiz, gegen Ghana?
Die längste Siegesserie unter Julian Nagelsmann. 7 Spiele in Folge gewonnen, aber ja, auf dem Platz schon noch Probleme. Unsouverän in vielen Aktionen, aber eben auch neben dem Platz unsouverän. Ich ziehe mich da auf die Aussagen von Nagelsmann bezüglich Dennis Undav. So aus meiner Sicht unnötig. Da war so eine Euphorie irgendwie im Stadion. Julian Nagelsmann, ich saß auf der Pressekonferenz, hat sehr patzig da reagiert. Und ja, also in Sachen Kommunikation war das aus meiner Sicht einfach nicht gut vom Bundestrainer über diese beiden Spiele jetzt hinweg. Kann er ruhiger reagieren? Kann er sich auch mal für seinen Spieler freuen, für den Siegtorschützen und sagen, okay, vielleicht ist er nur der Joker, aber er hilft uns enorm und das ist ein wichtiger Spieler. Das hat er heute unter Beweis gestellt. Dann redet niemand drüber. So ist es halt ein bisschen ja trotzig wie so ein ja Jugendlicher. Also schade, aber an sich sportlich gab es auch gute Momente. Ich sehe uns trotzdem nicht als WM-Favorit aus meiner Sicht verkörpern aus der aktuellen Mannschaft. Nur Joshua Kimmich und Florian Wirtz, absolute Weltklasse. Und hinten dran hast du natürlich Lennart Karl, der enorm begeistert und mich auch wieder begeistert hat, mit welcher Abgezocktheit der da aufgetribbelt hat nach seinen beiden Einwechslungen. À la Bonheur.
Ich dachte so ein bisschen, als ich die Aussagen von Nagelsmann eben gerade zu Undav gehört habe, dachte ich mir so ein bisschen, da ist wieder unser Julian Nagelsmann vom FC Bayern, der sich dann hier und da dann doch gerne auch in Fettnäpfchen gesetzt hat, auf den Pressekonferenzen, in den Interviews, einfach sehr offen war. Und jetzt haben wir ihn wieder so ein kleines bisschen erlebt, würde ich sagen. Torben, wie siehst du die Situation mit Dennis Undav? Ist, glaube ich, gerade so das heißeste Thema. Wird's zu hoch gekocht? Ist es eigentlich gar nicht so ein Problem? Oder wie nimmst du es wahr?
Ja, das Problem ist, was wir beide ja schon richtig sagt, dass Julian das so ein bisschen ans Köcheln bringt. Ich verstehe nicht, so eine Baustelle, so ein Fass aufzumachen. Ich finde, dass er momentan kommunikativ ein bisschen schwierig unterwegs ist. Stellt ja seine eigene Aussage so ein bisschen in Frage, dass das Momentum, das Leistungsprinzip irgendwo zählt. Auf der anderen Seite kann ich es nachvollziehen, wenn er so eine erste Elf im Kopf hat, wenn das dann Kai Havertz sein wird oder Nick Woltemade dahinter oder wie auch immer er das dann machen möchte, dann finde ich das vollkommen legitim. Aber ich kann trotzdem einen Dennis Undav, der zweifelsohne momentan eben halt einer der besten Torschützen ist und eben auch das Siegtor macht, dann irgendwie auch wieder so an die Wand nageln. Also ich finde, man kann es ein bisschen anders formulieren und sich auch für ihn freuen. Es nervt natürlich, wenn du jedes Mal immer wieder auf diesen Punkt angesprochen wärst, wenn es immer um diese Personalie Undav geht. Aber er ist der Trainer, hat die Verantwortung dafür, auch ein System zu spielen oder das dann eben halt auch mit dem einen oder anderen vielleicht auch Fixpunkt oder seiner Meinung nach Stammspieler zu bestücken. Aber man kann es halt anders formulieren und das fand ich halt auch extrem unglücklich. Ich fand auch, dass Undav kein gutes Spiel gemacht hat. Also da bin ich komplett auf Linie mit Julian. Aber man kann das irgendwie ein bisschen charmanter verpacken. Jetzt kann man sagen, es ist gut, wenn er offen und ehrlich das straight rausnagelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da fehlt mir so ein bisschen sein Handling, aber das eigentlich schon seit langen Jahren ja schon, dass er da manchmal zu offen ist oder zu ungefiltert oder einfach, ich weiß nicht, was da in ihm vorgeht, was er damit bezwecken will, so ein bisschen trotzig. Ich habe jetzt meinen Weg und der ist halt nur Joker und da geht's mir so ein bisschen um die Kommunikation und da kannst du natürlich auch so einen Spieler wie Undav, der selber versucht, sein Rollenverständnis durch Tore zu verändern, kannst du es, wie gesagt, anders formulieren. Und da verstehe ich jetzt momentan auch Julian Nagelsmann nicht, weil es bringt so ein bisschen Unruhe in die ganze WM-Vorbereitung rein.
Wir freuen uns natürlich, also das vielleicht fürs Protokoll, wenn jemand klare Aussagen trifft und wenn jemand nicht nur Blabla macht, um Gottes Willen. Aber es ist dann eben ein bisschen zu viel. Ich bin da ganz bei euch. Bisschen drüber, bisschen zu direkt, bisschen zu kritisch. Und auch das hat Nagelsmann ja immer wieder formuliert, dass es auch darum geht, eine positive Stimmung zu haben. Vor der Heim-EM war das so, jetzt vor der WM ist das mit Sicherheit so, dass du so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen willst mit den Fans, mit diesem Land halt eben.
Und dann mit ist sowas
halt Gift in diese Richtung. Ja, kommt auch dazu. Und er erkennt das ja eigentlich auch bestens, nicht nur vom DFB-Team, sondern eben auch von seiner Zeit bei den Bayern. Er weiß das, was dann möglicherweise für ein Echo kommt. Und umso mehr wundert es einen doch eigentlich. Kerry, du hast das schon ein bisschen angesprochen. Dir fehlt noch was, um bei der WM irgendwie in so eine Favoritenrolle zu sein. Was fehlt dir, abgesehen, und du hast gerade gesagt, zwei Spieler Weltklasse, sonst noch nicht so. Was fehlt dir ansonsten?
Ja, der Maschinenraum Mittelfeld ist für mich einfach nicht klar definiert. Wer übernimmt dort die Chefrolle? Wer ist dort der Ballmagnet? Das könnte Alex Pavlovic sein. Vor zwei Jahren hatten wir Toni Kroos, der zurückkam. Da war klar, okay, er ist der Boss im Mittelfeld. Er denkt und lenkt auf dieser Position. Ich traue es Pavlovic zu, aber er muss halt gesund sein. Genauso würde ich mir Felix Metscher dann an seiner Seite wünschen, der es beim BVB hervorragend macht. Ich muss sagen,
Leon Goretzka?
Ich fand Leon Goretzka jetzt in der Schweiz beim ersten Spiel nicht gut. Als er jetzt eingewechselt wurde, fand ich ihn gegen Ghana besser. Aber ich würde ihn nur punktuell reinnehmen, wie bei den Bayern aktuell auch. Es ist ein Spieler, der vor allem gegen den Ball seine Stärken hat. Aus meiner Sicht auch bei Defensivstandards sehr wichtig werden kann. Ich sehe ihn nicht als unverzichtbaren Stammspieler, das hat Nagelsmann ja auch gesagt. Aber er hat natürlich eine gewisse Erfahrung. Also für mich müsste Pavlovic gesetzt sein und daneben würde ich als ballbesitzorientiertes Team auf jeden Fall auf Metscher setzen, der nochmal eine gewisse filigrane Note auch ins Spiel reinbringt, der aber mit einer Außenbandverletzung im Knie ausfällt und noch ausfallen wird. Also das wird ein Wettlauf mit der Zeit. Das ist für mich die größte Baustelle im DFB-Team. Klar, defensiv kannst du sagen, warum spielt Nico Schotterbeck zweimal den Ball hinten raus, aber wir kennen Nico Schotterbeck, er sucht gern die Tiefe auf flach und vielleicht macht es dann bei der WM einfach ein bisschen besser, dass er ab und zu in der brenzligen Situation den Ball auch mal auf die Tribüne knallt, aber ich mag Spieler, die versuchen eben die spielerische Lösung zu suchen, deswegen würde ich da jetzt auch nicht zu sehr auf Nico Schotterbeck gehen. Ja, ansonsten vorne drin, Kai Havertz muss wieder reinkommen, wenn der reinkommt, dann haben wir einen Top-Stürmer und dann kann Dennis Undorf, da stimme ich im Torben auch zu, als Joker enorm wertvoll sein. Aber er ist halt nicht dieser mitspielende Stürmer in der Form, wie es eben der Havertz ist. Und ja, Musiala müsste fit werden. Aber nochmal, wenn ich dann schaue, Frankreich, Spanien, auch die Südamerikaner, wenn du da die Bank auch anschaust von diesen Teams, die können richtig gut nachlegen. Also Frankreich kann mal eben einen Ekitike reinbringen oder einen Marcus Thuram. Und bei uns ist halt dann ja eher schon die Kaderqualität im Großen und Ganzen nicht so hoch wie bei anderen Nationen.
Bin gespannt. Vielleicht abschließend noch Thema Nationalmannschaft. Torben, wie siehst du sie aktuell, wenn man jetzt schon Richtung WM guckt?
Mach mir ein bisschen Sorgen tatsächlich. Gibt so ein, zwei Punkte. Also ich mache mir Gedanken darüber, dass natürlich auch Havertz aus einer Verletzung kommt. Nicht klar ist, was ist mit Musiala, was ist mit Metscher, schafft er es ja oder nein? Bei Pavlovic machen wir jetzt nicht so die großen Gedanken, weil das jetzt keine schwerwiegende Verletzung ist. War ja gestern beim Training, da war wieder, ich sag mal, zu 70-80% mit dabei. Das wird dann auch relativ schnell wieder gehen und dann eben auch die Hoffnung zu haben, dass er dann auch Fixpunkt werden kann bei uns im Zentrum, so wie es bei Bayern ja auch ist, muss ich sagen. Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wir haben hinten einen Torhüter, der, was hat er, 11, 12 Länderspiele bis dato gemacht. Kerry, weißt du so ungefähr, ja. Roundabout, ja. Nicht so viele. Ich meine, wir machen uns Gedanken um eine deutsche Nummer 1. Dann verstehe ich nicht, warum Alex Nübel bei allem Respekt dann eben auch so ein Spiel bekommt. Ich hätte tatsächlich Olli Baumann dann eben mit Blick auch auf die WM und auf all das hätte ich ihn trotzdem spielen lassen. Wir haben diese Rollenverteilung, so wie Julian Nagelsmann das ja immer so gesagt hat. Also Baumann ist die Nummer 1, dann lasse ich ihn auch in diesen beiden spielen und kommen nicht mehr so viele bis zur WM, hätte ich ihn spielen lassen. Schlotti Tah sehe ich in der Innenverteidigung gesetzt, trotz der zwei Fehler im Spielaufbau bei Schlotterbeck. Kimmich wird es dann hinten rechts machen. Havertz wird, das ist alles okay, aber ich sehe halt nicht diese Stammelf oder diese Elf, wo ich sage, damit können wir Weltmeister werden oder werden weit kommen in dem Turnier. Ich mag mich irren, aber ich habe da nicht so ein ganz gutes Gefühl, auch jetzt die ganz Gesamtgemengelage gerade rund um die Nationalmannschaft. Es ist nicht mehr lange bis dahin. Also ich sehe es tatsächlich nicht ganz so euphorisch und mache mir da schon den ein oder anderen Gedanken, dass es vielleicht nicht so diese ganz dolle WM werden wird für uns.
Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen optimistischer, aber ich bin im Grunde bei dir. Ich habe auch nicht so dieses ganz gute Gefühl. Jetzt sind noch zwei Testspiele. 31.05. gegen Finnland, 6.06. dann gegen die USA und dann geht's am 14.06. los. Wird eine lange, lange WM. Bin grundsätzlich sehr gespannt. Kerry, wann geht's für dich rüber?
Am 1.06. geht der Flieger schon. Nach Chicago.
Krass.
Ja. Und dann, ja,
das Finale ist am 19.07.
Das Finale ist am 19.07. Also, wenn jemand irgendwie nochmal auf ein paar Wochen in München wohnen will, dann Untermiete. Naja.
Ich schreibe deine Telefonnummer und Adresse in die folgende Frage.
Felix, du musst noch deine Vespa abholen, ne? Die steht in meiner Garage. Musst du jetzt
stimmt. Mal stimmt. Sobald das Wetter mal wieder ein bisschen stabil ist, sehr gerne.
Ja.
So, dann lasst uns komplett auf die Bayern gucken, würde ich sagen. Die Bayern haben es, wann war es? Montag, Sonntag, kam eine Mitteilung, die jetzt so vom Zeitpunkt her auch so ein bisschen aus dem Nix kam. Rafael Guerrero wird die Bayern im Sommer verlassen. Ist jetzt natürlich keine Bayern-Legende, aber ist schon eine Weile hier. 89 Spiele gemacht aktuell für die Bayern, 12 Tore, 8 Assists. Torben, vielleicht an dich. Richtige Entscheidung, gute Entscheidung. Wie groß ist der Verlust mit ihm im Sommer?
Ja, wir haben, glaube ich, in der Folge mal, das war eine unserer ersten Folgen, haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen und ich habe gesagt, Rafael Guerrero kannst du gehen lassen und deswegen fand ich jetzt diese Entscheidung, das A rechtzeitig zu formulieren, zu kommunizieren, dass alle wissen, woran sie sind, A Guerrero selbst, die Bayern auch, die Mannschaft weiß es. Ich fand ihn ein sehr solider Spieler, du konntest dich eigentlich immer auf ihn verlassen, flexibel einsetzbar auf verschiedenen Positionen, war aber für mich jetzt nie so dieser Bayern-Spieler oder der Spieler, der für mich unersetzlich ist im Kader der Bayern. Und so machst du eine weitere Planstelle auch wieder vielleicht auf, gerade auch mit Blick auf die ja möglicherweise ein oder anderen Jugendspieler oder Talente, die hochkommen und die vielleicht dauerhaft dann auch Möglichkeiten haben, auch eher mal eingesetzt zu werden, als es dann ein Guerrero ist oder ein Guerrero mal von Anfang an spielen darf. Deswegen, ich fand, er hat's gut gemacht, finde es jetzt aber keinen großen Verlust, sportlichen Verlust jetzt für die Bayern. Deswegen auch mit Blick auf sein Alter, bisschen Gehaltskosten einzusparen, eine Planstelle wieder aufzumachen, finde ich in der grundsätzlich gut die Entscheidung.
Ich finde auch, also hat gerade, finde ich offensiv, wenn er gespielt hat auf der 10 oder links außen, linkes Mittelfeld, hat er es immer wieder aufblitzen lassen, dass er technisch einfach wirklich, wirklich gut ist, einen super Abschluss hat, sich auch gut bewegt. Aber dann hattest du gleichzeitig, wenn er als Linksverteidiger gespielt hat und die meisten Spiele hat er als Linksverteidiger gemacht für die Bayern, dann fehlt schon so ein bisschen die Zweikampfstärke und vor allem das Tempo, finde ich. Also klar, mit Alphonso Davies darfst du es nicht vergleichen, aber trotzdem für einen Linksverteidiger. Da hat mir dann immer so ein bisschen das Tempo gefehlt, deswegen bin ich ganz bei dir. Klar, ein Verlust für die Bayern, gerade auch wegen seiner Flexibilität, wenn man den Kader als Ganzes sieht, aber was die Qualität betrifft in der Spitze, mit Sicherheit verschmerzbar. Kerry, wie guckst du auf die Zeit zurück? Ich sag schon mal zurück, auch wenn der Abschied ja dann im Sommer erst ansteht.
Ja, ein sehr geschätzter Spieler auch in der Kabine und auch im Trainerteam. Also Kompanie ist ein Fan von Rafael Guerrero, der ja, wie ihr es angesprochen habt, vielleicht nicht mehr die ganz große Schnelligkeit mitbringt, aber eine gewisse Spielintelligenz, einen gewissen Spielwitz. Das ist so ein Spieler, mit dem würde ich gerne mal im Käfig zocken, weil mit dem kannst du gut kombinieren. Es ist ein Spieler, der Situationen auflösen kann mit wenigen Bewegungen oder auch wenigen Pässen. Ja, ich hätte ihn vielleicht noch ein Jahr behalten, weil es ein Spieler ist, der jetzt auch nicht meckert, wenn er nicht spielt, ne? Also der auch im Training eine gewisse Qualität noch mitbringt, der dann Trainingsübungen nochmal verbessern kann. Aber ich verstehe auch, dass dieser Platz jetzt anders besetzt wird, dann auch wieder mit einem interessanten jungen Spieler wahrscheinlich. Ich denke mir manchmal, was denkt sich eigentlich Adam Asnou, der durchaus hätte Spielzeit generieren können als Linksverteidiger, auch aufgrund der Verletzung von Alphonso Davies, der dann aber zu Everton gewechselt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Guerrero, kann man nachvollziehen, die Entscheidung. Trotzdem jemand, den du eigentlich in deinem Team, in deinem Kader gerne hast. Und ja, Ich bin gespannt, was er jetzt macht im Sommer. Er hat mehrere Optionen. Also ich habe gehört, dass auch Benfica Lissabon an ihm interessiert sein soll. Da würde er gut reinpassen, denn er hat noch nie in Portugal gespielt. Er ist ja Portugiese, portugiesischer langjähriger Nationalspieler gewesen. Und ja, ich würde ihn da gerne auch mal in der portugiesischen Liga sehen. Da ist er auch nicht vom Tempo her vielleicht so ja hinten dran wie jetzt in der Bundesliga oder in Champions League manchmal.
Rafael Adelino José Guerrero, übrigens der komplette Name, ich habe es mir aufgeschrieben. Und jetzt habe ich noch eine Mini-Anekdote, ich glaube, ich habe es schon mal hier erzählt, ich erzähle es trotzdem kurz. Es war einer meiner ersten Tage bei Sky vor 2,5 Jahren und ein ehemaliger BVB-Trainer, Österreicher, war zu Gast bei Matchplan, wo wir auf Bundesligaspiele vorausschauen, eben mit Trainern vor allem. Und er hat gemeint, ey, wenn der Rafael Guerrero, wenn der ein bisschen fleißiger wäre, wenn der ein bisschen mehr Gas geben würde, wenn der ein bisschen mehr auf sich achten würde, das wäre für ihn einer der besten Offensivspieler überhaupt. Also das gehört, glaube ich, so ein bisschen auch zur Wahrheit dazu. Rafael Guerrero ist vielleicht nicht unbedingt der aller fleißigste. Ich formuliere es mal so. Und dann hast du schon gesagt, Kerry, möglicherweise rücken dann natürlich die Jungen auch nach. Ein Offensivtalent haben die Bayern verpflichtet mit Mateo Maric. Kannst du uns den ein bisschen einordnen? Wie siehst du den?
Ja, gilt als absolutes Top-Talent. Salzburger Weg gegangen quasi, also da aus der Akademie. Viele Clubs waren dran. Salzburg hat auch versucht, ihm jetzt da eine vernünftige Perspektive vorzulegen. Auch den RB-Weg zu gehen, über dann wahrscheinlich Leipzig, ja, in die Bundesliga auch zu kommen. Aber es ist ein sehr spannender Spieler, der vor allem sehr groß ist. Also es ist ein sehr großgewachsener Spieler, trotzdem eine sehr gute Technik hat und da gerade auch im Zentrum, also auf der 6, auf der 8, auf der 10 auch Akzente setzen kann. Und dem wird viel zugetraut, wie so vielen anderen jüngeren Spielern auch. Aber ich halte ihn für einen sehr spannenden Spieler. Von allem, was ich jetzt gehört habe, auch mit Strauß gesprochen und auch mit ein paar Leuten bei Bayern, die sich sehr auf den Jungen freuen.
1,92 ist er groß, schon auch außergewöhnlich für so einen Offensivspieler, der dann nicht nur Stürmer ist. Ich zitiere noch kurz Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung. Kennen mit Sicherheit die Hörer und Hörerinnen des Podcasts gut. Wir haben Matteo über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist für uns eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs in Österreich und wir sind überzeugt, dass er eine Verstärkung für unsere Akademie sein wird. Wir freuen uns, dass Matteo am Campus seine nächsten Schritte Richtung Übergangsbereich machen wird und sind sehr gespannt auf seine Entwicklung bei uns. Also ich finde es schon auch sehr, sehr vorsichtig formuliert. Wahrscheinlich auch der richtige Weg. Ist eben erst 16 Jahre jung und ja, wir gucken es uns an in den nächsten Wochen und Monaten. Torben, die Frage an den Ex habe ich als Überleitung, danach sprechen wir über Freiburg und Real Madrid. Hast du im Kopf, ich hätte dich vielleicht auch vorwarnen können, hast du so einen besonders kuriosen, witzigen Moment im Kopf, der so während deiner Karriere passiert ist, gerne sportlich, weil ich bin sicher so danach, wenn es vielleicht mein Bierchen gab, da sind viele kuriose und witzige Momente entstanden, aber so auf dem Spielfeld, auf dem Trainingsplatz, hast du da irgendwie eine Geschichte im Kopf? Wir reden nicht über dein Eigentor, ausdrücklich.
Ja, da gibt's ein, zwei Anekdoten. Zum einen, bei Bayern 04 Leverkusen hatte ich mal eine Feier nach einem Spiel, weil mein längster bester Freund, mit dem ich bei der Schule war, oder in der Schule zusammen war und auch zusammen in der Polizeischule und bei der Polizei zusammen gearbeitet hat, der ist nach Köln gekommen, der ist beim SEK und haben irgendeine Überführung gemacht und ich habe mich gefreut, ihn dann seit nach langer Zeit mal wiederzusehen und ich war mit ihm und mit den Jungs vom SEK feiern und bin dann relativ früh, ich glaube um 6:30 Uhr erst ins Bett gekommen und musste aber dieses Spielersatztraining machen und bin dann auf den Trainingsplatz gekommen und ja, Hütchen wurden aufgestellt mit so Stangen, da sollten wir rüberspringen. Ich glaube, ich habe jede Stange gerissen und habe mir dann auch irgendwann, habe ich gemerkt, mir wird schlecht und ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr lange aus und habe aber überlegt, wie kann ich das jetzt dem Coach beibringen. Ich bin dann gar nicht zu Christoph Daum.
Wer war Coach?
Ah, ja. Christoph Daum und bin dann zu Roland Koch zum Co-Trainer. Man hat es auch in meinen Augen eigentlich gesehen und ich sprach dann von einem nicht gut gelaufenen Sushi-Abend. Also ich hatte gefühlt eine Fischvergiftung gehabt, habe das dann entsprechend kommuniziert. Bin rein. Jolly, es war ja unser Miracolix, der Physiotherapeut, den habe ich es vorher ganz offen erzählt und kommuniziert. Der hatte für mich dann schon ein paar Dinge zur Seite gelegt, hat gesagt, Junge, fahr nach Hause. Das habe ich dann gemacht und genau. eine Schlägerei fast auf dem Platz gehabt, wo der Vater dann auch noch ein bisschen übergriffig wurde, zumindest verbal außen mit Marvin Poré, die Geschichte kennt ja auch jeder oder einige vielleicht noch nicht. Im Trainingsspiel, da ging es dann so ein bisschen um Entscheidungen, die der Trainer vielleicht ein bisschen pro mich getroffen hat in einem Zweikampf. Das wollte der 18-jährige Marvin nicht ganz verstehen und ist mir dann an den Kragen gegangen, was ich mir dann natürlich auch als erfahrener Spieler dann nicht gefallen lasse. Hab dann mit den Handballern zumindest mich mal gelöst und dann hat der Vater von draußen ihn noch irgendwie aufgefordert, hat gesagt, Junge, komm, plätte ihm eine und also das war Wahnsinn und dann gab es noch eine zweite Rangelei, die ging dann ähnlich aus und dann hat der Vater gerufen, Hoffmann, wie hat er gesagt, dich kriege ich noch oder wie auch immer. Und da habe ich gerufen, tu mir einen Gefallen, warte, ich bringe das Training zu Ende und warte bitte draußen auf mich. Und als ich vom Trainingsplatz runter bin, der Marvin wurde natürlich vom Trainingsplatz runtergeschmissen vom Trainer, war Papa und Sohn, waren dann relativ schnell weg.
Vielleicht auch besser so.
Ja, in dem Moment war das gut so.
Gut.
Ja, und da gibt's noch ein paar mehr, aber nee, wir hören hier auf, sonst wird's noch.
Machen wir eine extra Folge zu.
Ja.
So, bevor wir über das große Spiel in Madrid sprechen, der Blick auf dein Ex-Team, Torben, und dann sind wir auch schnell beim Thema Personal. Interessiert, glaube ich, auch die Fans. Wie ist denn der Stand gerade so beim Thema Torhüter? Jonas Urbig angeschlagen, Manuel Neuer angeschlagen. Wer soll denn dazu in den Posten stehen?
Manu. Der hat schon seit Mitte letzter Woche hat er trainiert, also ab Montag letzter Woche schon individuell wieder. Da war eh wenig Spieler an der Sehener Straße. Gestern war öffentliches Training. Also er ist schon seit Montag dieser Woche auch wieder komplett in dem Mannschaftstraining drin. Gestern vollkommen normal bewegt, das ganze Mannschaftstraining gemacht. Also Manu wird am Samstag zwischen den Pfosten stehen. Und Jonas Urbig hat tatsächlich gestern noch individuell trainiert mit Andi Rössel. Hatte auch das Gefühl, dass er manchmal so ein bisschen immer noch so an sein Knie hat mal hingefasst, hat so ein bisschen gedehnt und so ein bisschen reingefühlt noch. Hat aber eigentlich alle Übungen komplett absolvieren können, also auch mit Sprüngen und so weiter. Deswegen gehe ich davon aus, dass er mit Blick auf Samstag dann eigentlich auf der Bank sitzen kann.
Gut, ansonsten Alfonso Davis wird noch ein bisschen dauern. Was ist bei Alex Pavlovic zum Beispiel mit seinen Hüftbeschwerden?
Die haben 70-80% des Mannschaftstrainings gestern komplett absolviert. Und dann beim letzten Spiel, wo es auf zwei Tore ging, sind Fonsi, Pavlovic, Musiala zur Seite und haben da individuell ihr Programm noch ein bisschen abgespult. Aber auch vorher waren ganz normale fußballspezifischen Dinge, Inhalte mit dabei, mit auf kleinem Feld, Zweikämpfe, Drehung, Schläge. Also haben sich eigentlich sehr, sehr gut bewegt. Also das sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Deswegen schwer jetzt da eine Prognose abzugeben, ob Jamal jetzt gegen Freiburg schon im Kader ist. Und Fonsi bei Alex gehe ich eigentlich davon aus. Und ansonsten mit Blick auf Real, so wie die sich bewegt haben gestern, würde ich es nicht kategorisch ausschließen.
Gute Nachrichten für alle Bayern-Fans. Kerry, was erwartest du in Freiburg? Spielen jetzt eine solide Saison, würde ich sagen, Platz 8. Ein bisschen weg von den internationalen Plätzen, also ein paar Punkte, aber trotzdem eine solide Saison. Was erwartet die Bayern in Freiburg?
Ja, erstmal müssen wir auch noch über Kane sprechen, ne? Der ja auch nicht das Länderspiel mit England bestreiten konnte. Stimmt. Gegen Japan da angeschlagen. Tuchel sagte, es geht nicht. Jetzt warten wir ab. Wir erinnern uns, ein Jahr zurück, Alfonso Davis ausgewechselt worden. Da haben auch die kanadischen Ärzte gesagt, ja, ist was Kleineres, der wird aber spielen können. Und dann war es ein Kreuzbandriss. Also drücken wir natürlich die Daumen, dass Harry Kane gesund zurückkommt, beziehungsweise dann auch nichts Schwerwiegendes hat, weil den brauchst du gegen Real Madrid, den brauchst du jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen Freiburg, auch wenn er noch den Torrekord jagt. Aber um auf das Freiburg-Spiel einzugehen, ja, Viertelfinale Europa League, Conference League, ne? Oder Europa League. Europa League sogar.
Mhm.
Ja. Machen's richtig gut. Also gerade auch nach dem Trainerwechsel haben ja viele gedacht, ja, Christian Streich, den kannst du nicht ersetzen, beziehungsweise das wird jetzt erstmal nur um den Klassenerhalt gehen für Freiburg, aber die machen's richtig gut. Und natürlich haben sie immer wieder auch Stürmer, die für Akzente sorgen können. Gerade auch, was das Offensivspiel angeht, finde ich, haben sie sich nochmal im letzten Jahr sehr gut entwickelt und hinten drin haben sie natürlich mit einem Matze Ginter, mit einem Philipp Lienhardt, haben sie echt sehr, sehr gute Innenverteidiger, die auf Bundesliga-Niveau ja schon seit vielen Jahren jetzt auch top performen. Deswegen, also Freiburg musst du ernst nehmen, gerade auch dort zu spielen ist nie einfach. Torben kann das sicher bestätigen.
Ja, absolut. Ich habe das Spiel gegen Union Berlin gesehen. Das war ich natürlich als Ex-Freiburger nicht ganz so zufrieden mit dem Ergebnis. Das war jetzt nicht so die beste Saisonleistung der Freiburger auch, aber insgesamt, wie Kerry ja schon richtig sagt, dieser Übergang von Streich zu Julian Schuster, der macht das herausragend gut. Die haben sich ernsthafte und gute Gedanken gemacht, im Vorfeld dann eben auch diese Entscheidung zu treffen. Sehr variabel, sehr flexibel, nicht immer so dieses ganz, ganz klare Muster zu erkennen und auch den Übergang vom Dreisamstadion ins Europaparkstadion perfekt hinbekommen. Also freue mich auf die Partie. Bin leider nicht vor Ort, aber werde es mir anschauen und kein leichtes Spiel für die Bayern. Gerade auch mit Blick, dass am Dienstag danach das Spiel gegen Real Madrid ist, das große Hinspiel schon mal im Bernabeu. Und das weiß ich auch als ehemaliger Spieler. Man sagt zwar immer, das hast du nicht im Kopf oder so, aber natürlich hast du es im Kopf und weißt ganz genau, ey, da kommt das Highlight-Spiel. Sollte es natürlich dann trotzdem in die Zweikämpfe ganz normal reingehen, aber das ist dann immer schon nochmal so eine kleine Gefahr, auch wenn die Bayern das natürlich kennen aus ihrer langjährigen Erfahrung, Champions League und dann immer mal wieder so ein Bundesligaspiel dazwischen. Jetzt kommst du aber auch nach Länderspielreisen dahin, also die ganze Gesamtgemengelage ist so ein bisschen komisch. Deswegen bin ich mal gespannt. Also es kann ein Spiel für den SC werden.
Vor der Länderspielpause hat Vincenzo Grifo übrigens sein 300. Bundesligaspiel gemacht. Damit, also er ist schon länger auf Platz 2 der Italiener in der Bundesliga mit den meisten Spielen. Wisst ihr, wer auf Platz 1 und wer auf Platz 3 ist? Es ist schwierig. Die Nummer 1 hat für 4 Bundesliga-Vereine gespielt. Schalke, Augsburg, Wolfsburg. Der 4. fällt mir gerade gar nicht ein. Erzähl. Also Platz 1 ist Daniel Caligiuri. Das war sein 4. Verein.
Ja.
Freiburg, ja klar. Und Platz 3 ist Giulio Donati, übrigens, das noch der Vollständigkeit halber. Der ist aber
von Vincenzo ist Luca Privo. Toni?
Platz 7 war es, glaube ich.
Okay.
Ja, so wie dazu. So, von Italien nach Spanien. Die Bayern am Dienstagnacht zu Gast im Bernabeu. Kerry, du ja auch so ein bisschen unser Real Madrid-Experte, glaube ich, kann man ruhig so sagen. So ein bisschen allgemein erstmal gefragt, wie siehst du Real Madrid aktuell?
Ja, La Liga-Experte, bitte. Nein. Ich finde, es ist eine Mannschaft, die du eigentlich ganz schwer im Vorfeld predikten kannst, weil die gerade in diesem Wettbewerb zu allem fähig sind. Das hat ja Uli Hoeneß gesagt, beim Kicker ist ein 50-50-Spiel, ist eine Mannschaft, die natürlich aus einer ganz schwierigen Gemengelage kommt, auch mit der Entlassung von Xabi Alonso, die es aber unter Alvaro Abeloa sehr gut macht. Gerade auch junge Spieler jetzt mehr die Möglichkeit bekommen, die Abeloa in der A-Jugend, in der zweiten Mannschaft quasi auch trainiert hat. Also die machen schon Spaß. Gerade in Thiago Pitac zum Beispiel, da haben jetzt noch nicht so viele gehört, aber das ist so ein bisschen, kann so dieser Pavlovic von Real werden, wenn er weiter dran bleibt. Ansonsten, ja, die meisten von euch kennen ja die Offensivspieler von Real. Mbappé, Vini, Rodrigo nicht dabei, schwere Verletzungen. Wer sehr gut aktuell in Form ist, ist noch Brahim Diaz, der ist auch beim Afrika Cup sehr gut gemacht hat, bis auf seinen Elfmeter da im Finale. Aber sehr feine Offensivspieler, Federico Valverde, brauchen wir auch nicht drüber reden. Antoni Rüdiger jetzt auch wieder gesetzt hinten drin, der auch natürlich extrem motiviert sein wird. Ja, es ist eine unberechenbare Mannschaft. Ein Vorteil für Bayern sicher, dass sie das Rückspiel zu Hause haben und dass auch Thibaut Courtois verletzungsbedingt ausfallen wird und dann André Lunin spielen wird, der gut ist, ja. der auch beim letzten Duell Bayern-Real im Tor stand und da auch gut pariert hat, aber der nicht so gut ist wie Thibaut Courtois, der ja bei ganz vielen Spielen schon enorm wichtig war, sei es gegen Man City jetzt oder auch in vielen Endspielen schon für Real. Deswegen, ich sehe die Bayern knapp im Vorteil. Es ist zwar dieses 50-50-Spiel, aber aufgrund der Tatsache, dass sie eben das Rückspiel zu Hause haben, sehe ich da schon große Chancen, wenn sie ein gutes Hinspielresultat mitnehmen, dass sie dann auch Real besiegen. Denn auswärts sind die auf jeden Fall anfällig oder anfälliger als im Bernabeu.
Ich gehe da genauso mit. Ich glaube auch, dass der Ausfall von Thibaut Courtois echt schwer wiegen kann. Und dann hast du noch einen Fakt, und zwar, dass wirklich viele Spieler bei Real mit einer Gelbsperre das Rückspiel verpassen könnten, wenn sie eben im Hinspiel eine kriegen. Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dienhausen, Alvaro Carreras und Tchouaméni auch noch. Also all denen droht theoretisch das Rückspiel verpassen. Bei Bayern sind es aber auch Dayot Upamecano und Conny Leimer. Torben, wie siehst du jetzt Länderspielpause, Personalsituation und so? Wie siehst du die Chancen aktuell der Bayern?
Ja, ich bin da bei Kerry. Also, beziehungsweise in der öffentlichen Wahrnehmung hast du ja so, gerade in Deutschland so das Gefühl, ja, die Bayern, klar, die machen das hervorragend, die Art und Weise, wie sie spielen, die Anzahl der Tore, 97 in der Offensive mit Diaz, Kane, Olise, das ist alles brutal. Aber Real ist Real, ne? Also so banal das klingt, die letzten Aufeinandertreffen in der Champions League waren alle pro Madrid. Jetzt kommen natürlich auch viele und sagen, ja, das ist auch eine andere Bayern-Mannschaft, da bin ich komplett dabei. Aber eben halt dieser Mythos, wenn die Champions League-Hymne angeht, dann ist Real Madrid eben halt ja immer irgendwie für Dinge in der Lage, die du vorher ja vielleicht nur erahnen kannst. Die Bayern haben natürlich ihre Möglichkeiten und das, was Kerry sagt, ist für mich auch der entscheidende Punkt, dass sie im Rückspiel zu Hause in der Allianz Arena spielen. Deswegen ist es wichtig, natürlich bei Real Madrid ja da eben auch diese stabile Leistung auf dem Rasen zu bekommen. Ich sehe sie gut vorbereitet, wie gesagt, in der Hoffnung, dass jetzt eben halt keiner der Stammspieler sich jetzt noch irgendwie verletzt oder eben verletzt von der Länderspielreise zurückkommt. Dann haben sie alle Möglichkeiten, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das ist alles beeindruckend, aber wie gesagt, ich sehe da auch die ein oder andere Möglichkeit auf Seiten von Real. Ich war beim letzten Mal auch mit dabei im Stadion, ihr seid ja beide mit vor Ort und ich meine, ihr kennt ja auch die Atmosphäre, das Stadion macht schon was mit einem und ja, die Bayern kennen's und dass alle dabei sein können und dass dann nicht wieder irgendwelche schwindeligen Entscheidungen eines Schiedsrichters dafür sorgen, dass dann eben Real mit einem Vorteil oder mit einem klaren Vorteil dann auch ins Rückspiel geht, weil das ist eben halt auch ein Teil der Wahrheit, dass da in der Vergangenheit schon auch Schiedsrichterentscheidungen waren, getragen durchs Publikum oder auf welchen Wegen auch immer, die nicht nachvollziehbar sind und deswegen hoffe ich da auf eine faire Spielbegleitung und dann gucken wir mal, was geht.
Kerry, wie siehst du diese ganze Schiedsrichter-Thematik? Ist ja bei den Königlichen irgendwie immer wieder Thema. Kriegen es immer wieder hin, dass es Thema wird. Wie siehst du das grundsätzlich?
Ja, ich sehe generell, wenn wir auch die spanische Liga so verfolgen, sehe ich schon oft dann auch Entscheidungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bei Barca manchmal auch, bei Atletico manchmal auch. Ich habe das Gefühl, jedes kleinere Team wird dort ein Stück weit benachteiligt, was Schiri-Entscheidungen angeht, VAR-Entscheidungen. Ist natürlich ein brutaler Druck. Es ist ein sehr politischer Club auch. Also wenn du mal bei Real Madrid in VIP-Bereich gehst, da sind mehr Politiker als Sportmenschen. Das ist schon immer wieder dann auch beeindruckend. Ich sage nicht positiv beeindruckend, sondern ja, es ist schon ein sehr, 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 sehr politischer Verein. Und gerade in Spanien hat dieser Verein sehr viel Macht, genauso wie Barca eben auch, weil es da mit Katalonien auch nochmal eine andere Gemengelage ist. Aber in der Champions League gab es in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit oft Entscheidungen, die ich dann auch nicht verstanden habe. In Bezug jetzt auf das Bayern-Spiel bleibt sicher dieses Duell 2017 hängen, damals als zwei Abseitstore auch die Bayern dann eben noch bekommen haben. Da gab es den VAR noch nicht. Real bekommen hat zwei Abseitstore. Das darf natürlich nicht passieren. Also so Entscheidungen, wenn die Linie gezogen wird, dann ist es eben abseits. Dann wird nicht nochmal hier angehalten, da nochmal. Also das können wir ja alles nicht beeinflussen. Aber ja, ich hoffe auch auf eine faire Spielleitung. Ich hoffe vor allem auch auf dann vernünftige Entscheidungen, was jetzt auch gelbe Karten angeht. Du hast sie angesprochen, ne? Wenn es ein klares Foul ist, dann sollte halt eben ein Spieler dann auch die gelbe Karte dafür bekommen. Bei Real sind es einfach mehr. Deswegen, ich werde da auch ganz genau drauf achten, wie das Schiri-Gespann sich so verhält. Ein Schlüsselduell für mich, Alvaro Carreras gegen Michael Olise. Du hast angesprochen, Carreras gelb vorbelastet. Das ist ein sehr ekliger Verteidiger, eigentlich im positiven Sinne. Ich finde ihn sehr, sehr gut gegen den Ball. Aber da wird Michael Olise sicher auch drauf spekulieren. Ein bisschen da, was heißt zu provozieren, aber dann eben auch diese Zweikämpfe so zu führen, dass vielleicht Carreras sich die gelbe Karte abholt. Aber wenn der ausfällt, hat Real auf der Seite mit Blick auf das Rückspiel ein echtes Problem. Dann haben sie noch Fran García, der okay ist, aber für mich kein Weltklasse-Verteidiger ist. Ja, dann gäbe es noch Ferland Mondi, der noch die Alternative wäre, aber der ist auch mal wieder verletzt. Also das wird für mich so ein Schlüsselduell, Carreras gegen Olise.
Ja, und Leimer gegen Winnie, ne? Beide auch gelb vorbelastet. Muss ich da Conny ja schön reinbeißen. Wir wissen ja auch um Winnie Junior, wie er reagieren kann, was er macht. Da bin ich auch mal gespannt. Ihr wisst ja, fußballerisch alles gut, aber ich habe ihn ja so gefressen. Und wenn ich sehe, was er da mit für Schauspieleinlagen hat, mit Kimmich, da mit dem Ball, mit den ganzen Geschichten, da muss ich mich jetzt auch schon wieder zusammenreißen, ne? Weil ich sehe mich gedanklich Vierer-Bob beigespielt, aber einmal auch mal Aua machen, weil das ich hasse das, wenn Spieler so eine Theatralik, so eine Rotze auf den Rasen bringen. Deswegen Conny Leimer, klare Botschaft von mir, wenn du spielst, dann hol ihn dir.
Das fand ich jetzt auch ein bisschen erotisch, dein Knurren, kann man es so nennen? Naja.
Erotik-Podcast.
Seit 2012, oh Leute, ne? Seit 2012 kein Sieg mehr von Bayern gegen Real Madrid. Ja. 9 Spiele, 7-mal verloren, ja, meine ich, und 2 unentschieden. Also es hat ja auch Joshua Kimmich gesagt, es wird jetzt, oder auch Max Eberl, es wird jetzt mal Zeit, dass diese Statistik sich auch mal ändert.
Ja, so sieht's aus. Wollen wir einmal noch, weil es ein großes Spiel ist, vielleicht einmal die Aufstellung durchgehen, wie wir die Bayern erwarten. Ich mach mal und ihr schreit, wenn ihr es anders seht. Also Manuel Neuer, wir gehen davon aus, alle sind fit. Dann steht Manuel Neuer im Tor. Dann ist es Konrad Leimer als Rechtsverteidiger. Dann sind es Tah und Upamecano in der Innenverteidigung und wahrscheinlich Josip Stanisic als Linksverteidiger. Oder habt ihr das Gefühl, Davis wird fit genug?
Nee, ich sag ja, weil Stanisic sehr stabil spielt. Einer der für mich ja unterschätztesten Spieler bei Bayern aktuell. Viele bekommen Lob, aber Stani hat das einfach sehr gut gemacht zuletzt. Und ich sehe es auch sinnvoll, ihn in diesem Spiel dann eher links verteidigen zu lassen. Er hat ja zuletzt oft auch rechts gespielt. Aber Leimer vom Tempo nochmal ein bisschen mehr als Stani. Und Stani dann eben wahrscheinlich gegen Federico Valverde. Das wird ein spannendes Duell. Oder gegen Brahim Diaz, je nachdem, wie es Real spielt. Die spielen ja manchmal mit 3 Stürmern vorne oder eben dann auch mit 2. Und Valverde gibt so den verkappten Rechtsaußen, der auch mal immer wieder ins Zentrum zieht. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es Real dann auch personell angehen wird.
Jawohl, ich auch. Doppel-6, klar, Pavlovic, Kimmich. Vorausgesetzt, Pavlovic wird fit, wovon wir jetzt mal ausgehen, oder ist dann fit. Und dann hast du vorne eigentlich nur auf einer Position die Qual der Wahl. Also, dass Olise, Diaz und Kane gesetzt sind, ist klar. Und dann ist der Zehner, würde ich sagen, für mich gerade jetzt Serge Gnabry. Oder wie seht ihr es?
Ich gehe davon aus, dass das so macht, dass in Madrid der Faktor Erfahrung dann eine Rolle spielen wird und da dann ja auch Gnabry vor Lennart Kahr spielen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass Jamal jetzt komplett aus der kalten Hose da in der Startelf steht. Das, glaube ich, können wir kategorisch ausschließen. Klar, kannst du drüber diskutieren. Unbekümmertheit, macht das Lennart Kahr dann so unbekümmert im Bernabeu, das weiß ich nicht. Also ich glaube, er ist eine super Option, dann als Joker reinzukommen. Aber ich tendiere auch eher zu Gnabry auf der 10. Bei Stani und Conny, ja, wir haben ja über Winnie gegen Leimer diskutiert. Stani unterschätzen auch immer viele, weil wir den Faktor Geschwindigkeit angesprochen haben. Kann mir auch tatsächlich so ein bisschen vorstellen, dass er es möglicherweise so macht wie zuletzt häufiger, dass Dani auf seiner angestammten rechten Außenverteidigerposition spielt und Conny Leimer dann möglicherweise doch links drüben. Das ist das Einzige, wo ich mir nicht ganz so sicher bin.
Stimmt, guter Punkt. Bei Gnabry gehst du mit, Kerry?
Ja, absolut. Hat auch jetzt bei den Länderspielen ordentlich performt, gerade gegen die Schweiz, ja, wieder ein Tor gemacht. Letztlich ist es halt ein Spieler, der aus einer guten Abschlussposition dann meistens auch den Ball ins Tor macht. Und dass der fit ist, ist ein gutes Zeichen für Bayern, auch für Deutschland. Und deswegen startet für mich auch Gnabry. Karl dann vielleicht ab der 70. oder ab der 60. wird sicher zum Einsatz kommen, bin ich weil er eben auch das gegen Ghana wieder gezeigt hat. Ne? Es war nur Ghana in Anführungszeichen, aber wie er sich dann auch mal traut, 3-4 Spieler aussteigen zu lassen mit seinem tiefen Körperschwerpunkt. Kannst du da nochmal eine gelbe Karte irgendwo rausholen für einen Realspieler? Also ich würde nicht auf die Qualitäten von Leonard Karl in dem Spiel verzichten, aber auch Gnabry starten lassen, ja.
Wir gucken es uns ganz in Ruhe an. Dienstagabend ist es soweit. Tom hat schon gesagt, Kerry, wir dürfen vor Ort sein. Freuen uns dann natürlich, versuchen euch alle Infos und das Spiel und alles näher zu bringen und werden dann wahrscheinlich uns am Mittwoch zusammensetzen für die neue Folge Mir sind vier. Müssen wir mal noch gucken, wie wir es logistisch machen, wie spät es dann wird und so weiter. Aber wir tun da unser Bestes, um euch möglichst bald die neue Folge dann zu präsentieren. Tipps. In diesem Sinne, stimmt, Tipps, die gehen wir noch
Tipps
ab.
Tipps für Real oder Freiburg brauchen wir nicht.
Da kann Torben jetzt protestieren, ob wir es gegen Freiburg brauchen als Ex-Spieler. Ja komm, dann lasst uns beides machen.
Machen wir beides, komm. Fuck mal aus. Der Jüngste zuerst.
Das ist Kerry, oder?
Wir sind beide 93er-Jahrgang, Felix. Ich habe im Juni Geburtstag. Ja, okay. Wann hast du Geburtstag?
Im Juli, ja, du bist sogar älter. Okay.
93, meine Söhne. Mach das mal da fertig, ihr zwei.
Okay, Papa.
Okay, Opa.
Wow. Also ich sag, in Freiburg wird's ein verhältnismäßig souveräner 2-0-Sieg. Kerry?
2-1. Für Tom. Bayern.
Ach, das wollte ich auch. Na, 2-2.
Spannend. Gut. Und dann gehe ich genau mit dem Ergebnis auch in Madrid tatsächlich und sage, die Bayern erspielen sich da einen 2-1 Auswärtssieg und gehen mit guten Voraussetzungen zurück nach München.
Ich sag sogar, Real gewinnt 2-1. Ich glaube, mit ihrer Heimstärke und auch aufgrund der Tatsache, dass das Bernabeu einfach, das ist unberechenbar. Die Bayern können noch so gut in Form sein. Ich glaube, dass Real da einen knappen Sieg landen wird und Bayern das dann im Rückspiel einfach in der heimischen Allianz Arena für sich entscheidet. Da haben wir auch ein bisschen mehr Spannung, Leute.
Ja, jetzt wollte ich auch tatsächlich, das war mein Ergebnis auch wieder, Kerry, dann sage ich wieder 2-2.
Da sind wir uns sozusagen auf eine Art einig.
Ja.
Wie gesagt, wir gucken es uns natürlich an, wir freuen uns vor allem drauf, viel mehr als ein Champions League Viertelfinale Real Madrid gegen die Bayern geht ja kaum.
Vorgezogen
in diesem Sinne,
Finale.
Danke fürs Zuhören. Eigentlich ja. Danke fürs Zuhören, danke euch beiden und bis nächste Woche.
Jo, bye.
Danke, bis dann.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.